Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute ist Joachim Wohlwerks zu Gast im Podcast. Er war von 2014 bis 2020 Oberbürgermeister der Stadt Regensburg für die SPD. Aktuell ist Wohlwerks Fraktionsvorsitzender der von ihm gegründeten Wählervereinigung Brücke im Regensburger Stadtrat. Die Folge haben wir am 8. Dezember aufgenommen. Hallo Herr Wohlwerks.
Hallo.
Jetzt vielleicht mal zum Einstieg die Frage, wie geht es Ihnen momentan?
Den Umständen entsprechend. Sie wissen ja, ich habe nochmal ein Verfahren hinter mich zu bringen, ab Frühjahr vor dem Landgericht in München. Das ist jetzt mehrfach verschoben worden. Und wenn man seit 10 Jahren einen Kampf kämpft, bei dem man selber der Überzeugung ist, man hat nichts Unrechtes getan und man versucht, keinen Deal zu machen, so wie andere das tun, sondern versucht, für seine Auffassung von Recht zu kämpfen, dann beschäftigt mich das jetzt seit 10 Jahren und das macht einen sehr mürbe. Das muss ich sagen. Ich habe in diesen 10 Jahren so viel erlebt, was ich für unmöglich gehalten habe in einem Rechtsstaat. Und das geht auch an mir nicht spurlos vorüber. Aber ich versuche es irgendwie zu meistern und werde versuchen, weiter zu kämpfen.
Denkt man sich eigentlich im Nachgang, hätte ich damals einfach nur dies oder jenes anders gemacht und dann wären so die letzten 10 Jahre ganz anders verlaufen?
Also eines ganz bestimmt, wenn ich zu Beginn der ganzen Ermittlungen etwas gestanden hätte, was ich nicht getan habe, dann hätte ich Ruhe gehabt. Die Juristen nennen das ja heute Dealen, das macht man ja reihenweise. Das ging aber nicht, weil das Einzige, was mir geblieben ist, ist ja Reputation. Also die Leute haben mich ja nicht gewählt, weil ich so toll aussehe oder weil ich so ein toller Hecht bin oder sowas, sondern sie haben mir vertraut. Und ich will diese Leute nicht enttäuschen. Sie haben mir zu Recht vertraut. Und ich habe Spenden eingesammelt, wie die CSU das seit 4 Jahrzehnten tut. Nichts anderes habe ich getan und ich war damit sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Ähnlich erfolgreich wie mein Amtsvorgänger, wie der damals gegen mich kandidiert hat. Aber ein eigener SPDler hat den Stein ins Rollen gebracht und dann ist ermittelt worden, was ich immer in Ordnung fand. Wenn so ein Vorwurf im Raum ist, muss man ihn ausermitteln. Das ist ja das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, dass dir das Vertrauen in eine öffentliche Amtsperson verloren geht, weil er im Zweifelsfall bestechlich gewesen sein könnte. Deshalb habe ich die Ermittlungen immer verstanden. Alles, was ich im Rahmen der Ermittlungen erlebt habe, was so bei Vorermittlungen abgelaufen ist, die Inhaftierung, das war für mich das Schlimmste. Die mediale Berichterstattung, wie Telefonüberwachung bewusst verfälscht wird, die Tatsache, dass es im Strafverfahren keine zweite Tatsacheninstanz gibt, also dass wenn du einmal verurteilt bist, dass du vor dem BGH sozusagen nur noch eine Feststellung kriegst, war das Verfahren rechtmäßig abgelaufen, ja oder nein. Das hat mein Vertrauen in den Rechtsstaat zumindest schwer erschüttert. Ich weiß kein besseres System, deshalb werde ich dem Rechtsstaat immer die Stange halten. Aber ich habe gemerkt, dass man es eben da auch mit Menschen zu tun hat. Und wenn die keinen Bock haben, sich um irgendwas anständig zu kümmern, dann ist es so. Ich hatte in dem ersten Verfahren es mit einer Kammer zu tun, da ist mein Vertrauen in den Rechtsstaat wieder zurückgekehrt, weil die damalige Vorsitzende und auch die beiden Beisitzer, die haben sich für die Wahrheit interessiert, die wollten alles wissen. Die wussten mehr als die Ermittler. Teilweise genauso viel wie ich. Und in einem zweiten Verfahren habe ich erlebt, dass der Richter überhaupt keinen Bock hatte, das auszuverhandeln und seine Meinung vorher schon feststand. Aber das ist alles meine Auffassung der Dinge, wie sie gelaufen sind. Die muss man nicht teilen. Aus heutiger Sicht bin ich dafür, dass es überhaupt keine privaten Parteispenden mehr geben soll, sondern das sollte alles die öffentliche Hand bezahlen. Da würden sich zwar die Steuerzahler auch aufregen, das weiß ich wohl, aber der Verdacht liegt ja immer nahe. Schauen Sie, im letzten Bundestagswahlkampf sind so viele Parteispenden geflossen wie noch nie zuvor an alle. Im Übrigen auch an die Grünen, die ja immer so getan haben, als haben sie mit all dem nichts zu tun, aber genommen haben sie es dann trotzdem ganz gerne. Und keiner der Spender spendet, weil er sagt, ich finde ein demokratisches System so toll und ich finde toll, dass es einen Wettstreit der Parteien gibt. Sondern die spenden, weil sie sich von den Parteien, an die sie spenden, Politik in ihrem Sinne erwarten. So ist der Vorgang. Also liegt der Verdacht immer nahe, dass Politiker dadurch beeinflusst werden. Analoge gilt für Lobbyisten, aber alles nicht mein Thema. Ich bin sehr gespannt, wie die Ermittlungsbehörden sich diesen Wahlkampf anschauen, auch in Regensburg.
Aber ich habe jetzt persönlich den Eindruck, als wäre nicht sehr viel Geld in diesem Wahlkampf drinnen.
Das glaube ich auch. Also zumindest deutlich weniger als damals in dem Schlegel-Wolbergs-Wahlkampf.
Gut, das waren extreme Summen.
Ja, wobei es auch um extrem viel ging. Sie müssen sich das so vorstellen, zu Beginn des Wahlkampfes weiß man nicht, wie viel Spenden wird man einsammeln können. Weil man sammelt die ganze Zeit Spenden ein während des Wahlkampfes. Und dann tritt dieser Effekt ein, dann macht die gegnerische Partei dieses Format noch. Oh Gott, da müssen wir mithalten, das müssen wir auch noch finanzieren. Dann muss der Spot noch gemacht werden. Das war eine regelrechte Materialschlacht, die sich gegenseitig hochgeschaukelt hat. Das wird diesmal nicht so sein. Wobei klar ist, die CSU wird mit Abstand das meiste Geld haben.
Aber vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, von welchen Summen spricht man da? 20.000, 100.000,
also
1 Million?
Nein. In meinem Wahlkampf 2014 waren das zwischen 600 und 800.000 Euro. Und bei der CSU analog. Nun ist das, schauen Sie, in meiner Zeit hat es mal eine Öffentlichkeitskampagne gegeben zur Fußgängerzone, meine ich. Das wurde vergeben an eine Agentur. Dafür wurden 400.000 Euro ausgegeben zur Begleitung der Neugestaltung der Fußgängerzone. Das ist ein weit wenig wichtigerer Vorgang als eine Kommunalwahlentscheidung. Trotzdem kann man die Auffassung vertreten, in Wahlkämpfen darf man nicht so viel Geld ausgeben. Das kann man machen. In Regensburg ist 2014 sehr viel Geld ausgegeben worden, im Übrigen 6 Jahre vorher auch. Da hatte die CSU auch so annähernd 500.000. Das weiß ich eben alles aus den Ermittlungsakten. Jetzt gehe ich davon aus, die SPD hat ja verkündet, sie geben 80.000, glaube ich, aus. Sowas werden wir in der Größenordnung auch ausgeben. Die CSU wird weit mehr ausgeben. Aber ich weiß es im Einzelfall auch nicht. Und es ist mir auch egal. Ich finde richtig, dass Parteien in Wahlkämpfen einen vernünftigen Wahlkampf machen. Und der muss auch was kosten. Ich bin groß geworden in der Politik das sind jetzt 35 Jahre. Da haben wir im Parteibüro noch von der Matrize Flugblätter abgezogen mit diesem stinkenden Material. Und das haben die Leute damals auch noch genommen. Mit einem grintigen Blatt Papier, wo Text draufsteht, wohl auch noch was Programmatisches, erreichst du heute niemanden mehr.
Und auch die Medienrealität verändert sich total. Also was früher irgendwie das Budget für Radiowerbung war, ist heute das Social-Media-Budget. Also da ist ja auch eine riesige Änderung des ganzen Wahlkampfes.
Es ist Wahnsinn, auch wenn Sie heute sich noch Anzeigen einkaufen oder Spots beim Radio oder beim Fernsehen. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Das kann man bedauern, aber hilft ja nichts. Also ich bedauere zutiefst, dass sich so viel über Social-Media abspielt. Weil ich da große Gefahren drin sehe, weil sich da ja wirklich jeder Trottel zu allem mit irgendwelchen Lügen äußern kann. Aber es ist halt so. Also müssen wir diese Kanäle bedienen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Aber sicher wird der Wahlkampf nicht so viel Geld verschlingen und nicht so eine Materialschlacht wie der 2014er.
Bevor wir vielleicht auf die Wahl schauen, die jetzt ansteht, ein kurzer Blick so zurück in das Jahr 2014. Ich habe in der ersten Folge mit dem Herrn Aigner gesprochen und wir haben über die Frage diskutiert, wenn man sich so die letzten Jahre in Regensburg anschaut, dann gibt es zwei Sichtweisen drauf. Die eine Sichtweise ist die, dass man sagt, in den ersten 3 Jahren ihrer Amtszeit, also von 2014 bis 2017, wurde eigentlich die ganze Saat dafür gelegt, was so die Jahre drauf alles kam bis zum heutigen Tage. Die andere Sichtweise ist die zu sagen, gut, damals hat man einfach die Verwaltung total aufgebläht und es sind einfach viele zusätzliche Stellen geschaffen worden und dann ist es auch ein No-Brainer, dass ein bisschen mehr über die Stadt läuft und eigentlich ist es die wirkliche Bewährungsprobe gewesen, jetzt mit den ganzen Krisen auch eine Stadt gut durch Corona zu bekommen, durch den Krieg in der Ukraine zu bekommen. Das damals war keine große Kunst, weil es waren Jahre des Booms. Ich kann mir vorstellen, was Ihre Sichtweise darauf sein wird, aber vielleicht nehmen Sie uns trotzdem in die Zeit zurück, was Sie alles auf die Spur gesetzt haben und was auch die Analyse war, was diese Stadt braucht.
Ja, das ist also Sie können sich vorstellen, ich tendiere zur ersteren Variante. Aber durchaus differenziert. Nach 18 Jahren Scheidinger wollte diese Stadt einen neuen Aufbruch. Ich bin ja völlig untypisch ansonsten für einen Kandidaten in Bayern. Ich bin SPDler, wobei SPDler in großen Städten im Regelfall ganz gut sind. ich bin evangelisch, ich spreche nicht bayerisch. So. Aber die Leute wollten was Neues. Und sie hatten die Möglichkeit, mich 6 Jahre lang bei unterschiedlichsten Anlässen kennenzulernen und sind offensichtlich zu der Erkenntnis gekommen, dem vertrauen wir. Das hatte nichts mit einem Programm zu tun, um das auch gleich zu sagen. Das hatte nichts mit einem Programm zu tun. Aber was die dann zu gründen die Koalition ausgezeichnet hat und was wir die ersten Jahre angestoßen haben, das hatte einen entscheidenden Unterschied zu den Dingen, die danach kamen. Es war von einer bestimmten politischen Überzeugung gekennzeichnet. Und so haben wir es auch in einem Vertrag fixiert, der den Namen auch verdient hatte. Schauen Sie, heute, und zwar ganz viele Sachen, die gar nichts kosten. Heute wird gefeiert 10 Jahre Dolmetscherpool für Migranten. Heute wird gefeiert 10 Jahre Integrationsbeirat. Da gab es Grabenkämpfe, weil bestimmte vertriebenen Organisationen ihren eigenen Beirat wollten. Habe ich damals eingeführt. Das hat, und was Krisen betrifft, glaube ich, habe ich zu denjenigen gehört, die eine Krise, die noch viel, viel dramatischer war, nämlich die Flüchtlinge, die 2015 und 2016 kamen, die haben wir in dieser Stadt nicht nur bravourös gemeistert, sondern wir haben sie gemeistert im Sinne von, wir freuen uns darauf. Und das ist das, was der heutigen Politik völlig fehlt, ist ein Überzeugungskompass. Richtig ist, ich habe die Verwaltung in den Bereichen, von denen ich entweder geglaubt habe, sie ist nicht sachgerecht genug aufgestellt, ausgebaut. Ich habe eigene Schwerpunkte gesetzt, zum Beispiel mit einem eigenen Bildungsreferat. Und ich habe Stellen geschaffen, die Stadt Regensburg dramatisch viel Geld gespart haben. Ich mache es Ihnen an einem Beispiel deutlich. In meiner Zeit schon als Bürgermeister und dann als Oberbürgermeister wurde die Jugendsozialarbeit an Schulen ausgebaut. Heute haben wir Jugendsozialarbeiter an Grundschulen, an Mittelschulen, an Förderschulen, an Realschulen, teilweise an Gymnasien. Was bedeutet das? Das bedeutet an jeder Schule, dass wir als Stadt eine Stelle finanzieren. Kostet mit den Zusatzkosten 60.000. Also das verdienen die nicht, aber die Arbeitsplatzkosten, sowas alles dazu. Wenn es diesen Jugendsozialarbeitern gelingt, im Jahr auch nur 2 Familien zu stabilisieren, dann hat sich die Investition in die Stelle schon gerechnet. Weil wenn wir in dieser Zeit an einer Schule ein Kind mit 6 Jahren aus der Familie in Obhut nehmen müssen und stationär unterbringen müssen für die nächsten 5, 6 Jahre, kostet uns das Hunderttausende von Euro und die müssen wir bezahlen. Das ist zwar, sind keine Personalkosten, aber es sind Kosten der Kinder- und Jugendhilfe, für die sind wir hoheitlich zuständig. Deshalb ist, ein Satz noch, Entschuldigung, deshalb ist dieses Dogma, weniger Stellen ist gut, völlig hirnrissig. Im Übrigen kenne ich nie, ist es ja verrückte Welt. Wenn BMW morgen 500 Stellen schafft, dann jubeln alle. Ich auch. Warum jubelt eigentlich keiner, wenn die Stadt Stellen schafft? Das sind Arbeitsplätze. Das sind Arbeitsplätze. Und diese Stadt ist in den letzten Jahrzehnten stetig gewachsen. Und dem gilt es, Rechnung zu tragen. Und wenn man sich dann Wünsche erfüllt, da sind wir in Regensburg ganz gut. Ich habe jetzt in dieser Periode Vorschläge gemacht, wo wir Personal einsparen können. Wir mussten den Standort Bürgerbüro Nord aufgeben, also räumlich aufgeben. Und ich habe gesagt, wir brauchen kein Bürgerbüro Nord mehr. Die Leute müssen halt dann hier ins Einwohnermeldeamt, dann müssen sie halt mal eine Stunde warten. War niemand dabei. So spart man Geld, indem man ehrlicherweise sagt, dieses Angebot für die Bürger können wir in dieser Form nicht aufrechterhalten. Wenn man eine Wünsch-dir-was-Veranstaltung macht, so wie die CSU, dann muss man es halt auch mit Personal unterlegen.
Aber wenn man sich so die Haushaltslage der Stadt anschaut, ich komme gleich nochmal zurück auf 2014, dann ist es ja schon so, dass wir jetzt in eine Phase kommen der negativen freien Finanzspanne. Also auch, wo man sagt, gut, so langsam müssten wir auch gucken, wie wir entweder Einnahmen erzielen oder Ausgaben reduzieren. Und da sind die Personalausgaben einfach mit Abstand der größte Block, der im Haushalt drinnen steht. Würden Sie sagen, gut, das muss man einfach in Kauf nehmen und dann soll die Regierung der Oberpfalz einfach meckern, wir ziehen das so durch? Oder wie löst man das Problem dann?
Relativ simpel, aber nicht schnell. Also erstens wird das, was jetzt geplant ist, an Abschmelzen der Rücklage, an Abschmelzen der freien Spitze und an Neuverschuldung. Das wird in der Größenordnung nicht kommen. War in den letzten Jahren immer so. Entweder weil es konjunkturell wieder aufwärts geht und oder weil wir das, was wir uns vornehmen, gar nicht abarbeiten können. So, Punkt 1.
Weil dann die Verwaltung wiederum zu klein dafür ist.
Die Verwaltung im Zweifelsfall zu klein dazu ist oder sie die Handwerker nicht kriegen oder alles Mögliche. Also wir haben das Potenzial nicht, das abzuarbeiten und zu finanzieren, was wir uns jedes Jahr vornehmen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin dafür, dass man an die Personalkosten rangeht. Dafür bin ich. Aber nicht mit Gießkanne. Also nicht zu sagen Pauschalkürzung, weil das führt ja im Zweifelsfall dazu, dass sie dort, wo Personal Geld bringt, nehmen nochmal das Thema Kinder- und Jugendhilfe, einsparen. Sondern mit Aufgabenveränderung und Nichtwahrnehmung von Dingen, die heute keine hoheitliche Aufgabe sind. Die hoheitlichen müssen wir aufgeben. Das ist die zweite. Und da muss man sich ehrlich machen. Da muss man ehrlich sagen, wo man ran will, und dann muss man es den Menschen erklären. Natürlich können wir bei der Straßenreinigung oder beim Winterdienst Stellen sparen. Können wir machen. Aber ich habe das Jahr 2010 erlebt, wie die Bürger ausflippen, wenn es zufällig in Regensburg überall schneit. Ja, und nicht nur in einer Straße.
Haben wir auch dieses Jahr erlebt.
So. Absurd. Natürlich war dieses Jahr viel Schnee, aber die haben das prima gemacht. So, und das muss man auch sagen. Und wenn viel Schnee liegt, dann müssen sich alle auf Einschränkungen in Kauf nehmen. Entscheidend ist, dass niemand stirbt und dass die Rettungswege so frei sind, dass man die Leute, wenn ihnen irgendwas passiert, schnell in Kliniken bringt. Alles andere kann warten. So banal ist es. Und das Dritte ist, das ist allerdings was, was wir als Regensburg nicht alleine lösen können. Und es ist sehr theoretisch, deshalb verstehen es viele Leute nicht. Die Art und Weise, wie Kommunen heute mit ihren Haushalten umgehen dürfen, ist falsch. Kommunen sind ja nach unserer Verfassung Bestandteil der Länder. Deshalb sitzen wir bei Finanzverhandlungen auch immer am Katzentisch und sind immer von Schlüsselzuweisungen abhängig und wie der Bund und wie das Land Geld verteilt. Das Land Bayern hätte ja sagen können, der Anteil des Sondervermögens, den der Bund aufgenommen hat, das reichen wir 1:1 an die Kommunen durch. Ja, nix. Aber das Land Bayern ist nicht mal bereit, die Fördermittel für den geförderten Wohnungsbau wieder aufzustocken. Da ist nämlich im Augenblick nichts mehr drin. Wenn der Bund feststellt, wir haben einen hohen Investitionsbedarf, dann können die sich selber etwas genehmigen, wie sie den abbauen. In diesem Fall mit dem Sondervermögen, was ich richtig finde. Wenn eine Kommune sagt, und das fordere ich, im Übrigen nicht nur ich, sondern eine Menge von Finanzexperten, es muss den Kommunen die Möglichkeit gegeben werden, in einem bestimmten Rahmen für Zukunftsinvestitionen dann, wenn sie sich rechnen, und das lässt sich zum Beispiel beim Thema grüner Energie ja klar nachweisen, muss man sich dafür verschulden können in einem Maße, der jetzt nicht möglich ist. Anders wird es nicht gehen. Die kommunalen Finanzen in Regensburg sind bombastisch gut. Es gibt Städte, die bezahlen ihr Personal aus Kassenkrediten. Denen hilft im Prinzip nur noch eine Entschuldung, wofür ich im Übrigen wäre bei solchen Kommunen. Unsere finanzielle Situation ist gigantisch gut. Und jeder, der was an... Natürlich haben wir nicht mehr die Steigerungsraten, wie wir sie zu Boomzeiten hatten. Das ist ja klar. Aber wir sind immer noch auf Rosen gebettet.
Wenn wir vielleicht zurück nach 2014 schauen, ich glaube, das hat eine Relevanz auch für diese Wahl, weil es einfach eine Wahl sein wird, in der wieder eine neue Person vorne dran stehen wird, wir andere Mehrheitsverhältnisse bekommen werden, als wir sie vielleicht jetzt gerade haben, oder zumindest haben wir dann wieder eine Koalition. Was muss man eigentlich als Oberbürgermeister, als Oberbürgermeisterin mitbringen für seine erste Amtszeit? Braucht man ein geschlossenes politisches Weltbild, also dass man weiß, da möchte ich hin und das lebe ich der Verwaltung vor, dass ich das und das haben möchte, komme was wolle und dafür kämpfe ich auch, weil mein persönlicher Eindruck wäre, das fehlt uns gerade zum Beispiel sehr stark. Was müsste man da so mitbringen? Was braucht Regensburg?
Sie brauchen, wenn Sie Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin werden wollen, dasselbe, wie wenn Sie insgesamt politisch gestalten wollen. Zwei Dinge oder drei. Sie müssen eigene Überzeugungen haben davon, wie das Leben sein soll. Das haben viele nicht mehr. Zweitens, Sie müssen zuhören können. Und drittens, Sie müssen sich brutal interessieren. Und zwar für die normalen Leute. Ich habe als Bürgermeister und als Oberbürgermeister erlebt, Wenn ich als Sozialbürgermeister zum Beispiel bei Diamanten in Hochzeiten war, dann haben die, da hat die CSU immer gesagt, ja, ja, der geht wieder zum Sektschlürfen. Die Wahrheit ist, bei solchen Begegnungen habe ich mit am meisten gelernt. Ich habe gelernt, wie leben Leute, wo einer pflegebedürftig ist. Wie leben sie in einem Stadtteil, wo das Lebensniveau schlechter ist als in einem anderen Stadtteil? Wie leben sie, wenn sie reich sind? Wie leben sie, wenn sie arm sind? Und wissen Sie, was man dabei feststellt? Die Sorgen der Menschen haben im Regelfall mit dem, was wir im Stadtrat diskutieren, überhaupt nichts zu tun. Gar nichts. So, und wenn Sie dann, Sie sind ja als Oberbürgermeister oder als Oberbürgermeisterin Chef einer Verwaltung und die müssen Sie führen. Sie müssen also einen eigenen Kompass haben und sagen, Freunde, da geht die Reise lang. Ich mache es an zwei Beispielen deutlich. Die was mit persönlichen Grundüberzeugungen zu tun haben. Ich habe, bevor wir den Koalitionsvertrag geschrieben haben, ich wollte den Neubau der Synagoge und eines jüdischen Gemeindezentrums. Es gab ein Prinzip in dieser Stadt, was im Prinzip auch gut ist, wir geben kein Geld für Gotteshäuser. Das müssen die Glaubensgemeinschaften selber machen. Meine Überzeugung beim Thema jüdisches Gemeindezentrum und Synagoge war eine andere. Nämlich, wir geben etwas zurück, was die Stadtgesellschaft der jüdischen Gemeinde auf brutalste Art und Weise genommen hat. Also haben wir in den Koalitionsvertrag geschrieben, wir geben freiwillig 2 Millionen. Vertreterinnen und Vertreter der jüdischen Gemeinde sagen heute noch, ohne diese 2 Millionen wäre es nicht gegangen. Es war der Startschuss. Zweites Thema war, als das Thema Flüchtlinge aufbrandete, gab es innerhalb der Verwaltung ganz viele Stimmen, die gesagt haben, da mischen wir uns nicht ein, das soll die Regierung machen. Und auch wir machen keine neue Flüchtlingsunterkunft und sowas. Und als ich gemerkt habe, dass es da unterschiedliche Auffassungen in der Verwaltung gibt, habe ich die Linie festgelegt. Und die Linie war, ey, wir machen es zu unserer Angelegenheit. Und zwar auch so, was ja vielfach kritisiert worden ist, wir dezentralisieren Unterbringungen. Ich habe damals veranlasst, das heißt ich veranlasst, ich habe es halt angeschoben und der Stadtrat hat es beschlossen, dass im Stadtwesten eine Flüchtlingsunterkunft gebaut wurde, in Containerbauweise. Ich weiß noch, was da damals los war. Ich habe hunderte von Briefen bekommen von Leuten, die dort wohnen. Ihre Grundstücke werden entwertet und so weiter. Aber der Kompass stand. Also nicht nur im Osten, auch im Westen. Ich habe immer die Parole ausgegeben, wenn Flüchtlinge zu uns kommen, sind sie ab dem Zeitpunkt, wo sie hier sind, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das ist meine Auffassung im Übrigen bis heute. Die AfD ist deshalb so stark, weil... Und sie bleiben so stark, weil sie das Original sind und weil die anderen Parteien ihr Zug um Zug bei Themen einbrechen und ansatzweise ähnliche Positionen übernehmen. Heute tut doch jeder so, als sei das Ende dieses Landes die Tatsache, dass Menschen in Notlagen zu uns kommen. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Aber das ist so en vogue. Das ist so en vogue. Und da machen alle mit. Und das zeigt die Substanzlosigkeit und die Überzeugungslosigkeit von Politikern. Das gilt für andere Bereiche auch. Natürlich was wurde nicht alles gesagt? Da wurde gesagt, wir bauen auf dem Grundstück altes Jahnstadion, das kriegt ein Bauträger, das verscherbeln wir, womöglich noch ein Bauträger, der gespendet hat. Scheißdreck. Wir haben eine große Schule dorthin gebaut, weil uns eine Schule wichtig war mit dem wachsenden Dörnbergviertel. Und so zieht sich das durch. Und heute ist die Verwaltung führungslos. Also die Oberbürgermeisterin führt nicht. Bei der Oberbürgermeisterin schneidet ein Problem auf und sie fragt die Verwaltung, was soll sie tun? Wenn sie unterschiedliche Meinungen kriegt, dann sagt sie, dann wird das Thema ausgesessen. Wenn sie eine Meinung kriegt, übernimmt sie die Meinung der Verwaltung. So geht es nicht. Im Übrigen muss man manchmal auch hemdsärmelig sein in der Politik, das ist mir oft vorgeworfen worden. Manchmal müssen sie Dinge einfach wegentscheiden. Nach meinen Erfahrungen aus den letzten 10 Jahren müsste ich ja eigentlich jedem raten, also wenn ein Bürger sich mit einem Anliegen an einen Oberbürgermeister wendet und der Oberbürgermeister will nicht Gefahr laufen, dass er sich strafbar macht, dann müsste er 5 externe Gutachten einholen, 5 interne, anschließend alles den Strafverfolgungsbehörden vorlegen und sagen, wie darf ich entscheiden. Viele sichern sich so ab. Das war nie meine Art, Politik zu machen. Das war nie meine Art, Politik zu machen. Und ich bilde mir ein, dass ich immer relativ nah bei den Menschen war. Und zwar nicht, weil das politisches Dogma war, sondern weil es mich einfach total interessiert hat. Wissen Sie, was das Schöne in meinem Beruf war? Nicht nur, dass Sie gestalten können, sondern sie lernen jeden Tag was Neues. Und zwar nicht bei Empfängen, wo immer die 300 selben rumlaufen und man nur noch Smalltalk macht oder nur noch über das Wetter redet, sondern in der persönlichen Begegnung bei einer Weihnachtsfeier bei irgendeinem Verein, den kein Mensch kennt. Oder bei sowas, wie ich es vorhin beschrieben habe, bei irgendeinem Ehejubiläum oder sowas. Sie lernen ihre Stadt völlig neu kennen. Und sie müssen sich brutal interessieren. Und das spreche ich heute ganz vielen Politikern ab, auch auf kommunaler Ebene, dass sie sich einfach für ihre Stadt interessieren und für die Menschen.
Wenn Sie jetzt den jetzigen Stadtrat anschauen und Personen dort nennen müssten, auf die das zutrifft, was Sie beschreiben, die aber nicht in der Brücke sind, welche Namen würden Ihnen da einfallen?
Also ich glaube, dass es bei den Grünen viele gibt, die so sind. Ich glaube, auch die Oberbürgermeisterin ist so. Die ist ja kein schlechter Mensch. Die ist nur für diese Stelle nicht geeignet. Aber die hat im Kern schon Überzeugungen. Sie setzt sie nur nicht um. In der SPD gibt's so Leute wie den Hans Holler oder die Elisabeth Christoph, einfache Leute, vor denen ich Hochachtung habe. Bei der CSU fallen mir jetzt nicht so wahnsinnig viel ein. Und die AfDler sind ja völlige Nullen. Also das ist ja furchtbar. Aber es gibt schon Leute, auch jetzt in der ÖDP oder sowas, also die, wo man schon merkt, dass die sich interessieren. Aber das ist im Regelfall dann halt sehr zugeschnitten auf, oder der Fokus ist dann sehr einseitig auf ganz speziellen Themen. Also halt bei jeder Frage immer nur auf Energie zu schauen oder immer nur auf Solardach oder immer nur auf Nachhaltigkeit und andere Dinge dabei auszublenden, wie sich das manche Leute dann auch leisten können und sowas. Das fehlt mir. In der Tat sind die Brücke-Leute die Besten. Das muss ich nicht sagen, das ist meine Überzeugung.
Aber wie würden Sie die Brücke politisch beschreiben? Also Sie werden jetzt bestimmt sagen, da geht es nicht um irgendwie ideologische Scheuklappen,
sondern
es geht um Regensburg. Aber wie kann man so die Brücke politisch eigentlich
für
einordnen?
Für mich ist die Brücke, also was heißt die Brücke? Die Leute, die dort Mitglied sind und die es gegründet haben, das sind Leute mit Haltungen und mit Rückgrat. Und die vereinen sie. Sie bringen bei dem Thema Integration und Migration, da gibt es bei uns keine zwei Meinungen. Wir stehen wie eine Eins für Menschen, die in Not sind. Also wir haben Haltungen in bestimmten politischen Fragen und wir haben uns immer an der Sache orientiert. Wir haben der Oberbürgermeister und der sie tragenden Partei mehrfach den Arsch gerettet mit unserem Abstimmungsverhalten, wo die CSU ausgebüxt ist. Das hat eben genau mit unserem Verständnis zu tun. Wenn was gut ist für die Stadt, dann machen wir da mit. Ansonsten sind da wirklich Leute zusammengekommen, die aus den unterschiedlichsten politischen Lagern waren. Natürlich damals viele SPDler, das ist ja klar. Aber auch CSUler, kurioserweise, die einfach gesagt haben, also am Anfang haben viele gesagt, wir wollen, dass die Politik von Wolbergs weitergemacht wird. Und so wie mit dem umgegangen worden ist, das war nicht in Ordnung. Und da ist ganz viel Solidarität auch dabei gewesen. Wenn heute zur Brücke jemand geht, macht er das nicht mehr aus dem Grund, das ist vorbei. Sondern die gehen dazu, weil sie sehen, die interessieren sich für diese Stadt und die wollen in dieser Stadt, dass es in dieser Stadt gut ist für die Menschen. Ich würde es nicht Ideologie nennen, ich würde es Kompass nennen oder starke Überzeugung. Und die einen uns. Das ist meine Überzeugung.
Ich schaue ja persönlich sehr technisch in meinem Blog, auch im Podcast hier, auf die Politik in Regensburg. Und ich dachte mir, als ich das Schauspiel mit dem Nachtragshaushalt in diesem Jahr mir angeschaut habe, da hatte irgendwie die CSU ihre roten Linien, da hatten die Grünen ihre roten Linien. Ich habe es beim Gespräch mit dem Herrn Aigner so genannt, die Brücke ist so ein bisschen wie die Grünen gerade auf Bundesebene. Also immer wenn die Regierenden es nicht hinbekommen, dann rettet man denen den Arsch. Ist es nicht eigentlich eine Position, die nicht so gewinnversprechend ist für die Brücke, wie wenn sie irgendwie rote Linien definiert hätten und da dann nach außen gehen können und sagen können, wir haben das, das und das umgesetzt, das ist auf unseren Mist gewachsen.
Sehen Sie, jetzt sagen Sie es selber, Sie haben recht, aber das ist nicht unser Anspruch. Was ist denn ein Haushalt oder ein Nachtragshaushalt? Das ist ja nichts anderes als der Vollzug dessen, was eine Mehrheit im Stadtrat beschlossen hat, ob man bei der Mehrheit dabei war oder nicht.
Aber das sehen die anderen ja ein bisschen anders.
Naja, weil sie es ideologisieren und nur an den 8. März denken. Eine Mehrheit im Stadtrat war für die Salerner Regenbrücke. Wenn die Grünen das verändern wollen, müssen sie in Regierungsverantwortung sein und es wieder ändern. Aber einstweilen den Vollzug, der ja auch mit Verträgen und sowas zu tun hat, lahmzulegen wegen, wenn man ein politisches Statement setzen will, dann macht man das bei den Beratungen zum Investitionsprogramm, weil da und der mittelfristigen Finanzplanung, weil da geht es um die Zukunft. Was wollen wir in den nächsten 5 Jahren? So, und dann passieren so kuriose Sachen. Wir waren die Einzigen, die gegen das dritte Rathaus waren. Die Einzigen. Und zwar aus einem ganz banalen Grund. Noch zu meiner Zeit gab es die Zusage an die REWAG. Die REWAG verkauft das Grundstück meistbietend, weil sie das Geld dringend braucht, um ihr Eigenkapital zu erhöhen, um die Netze zu stabilisieren und so weiter. Und wir als Stadt schaffen Baurecht. Und dort werden Wohnungen gebaut, weil wir die dringend brauchen. Wir haben auch immer einen Alternativplan fürs dritte Rathaus vorgelegt, nämlich das evangelische Krankenhaus. Da gab es ja auch so Fun, da haben die SPDler gesagt, da machen wir Seniorenwohnen, bis alle festgestellt haben, das würde das teuerste Seniorenwohnen, was es in Regensburg überhaupt gibt. Die CSU stimmt bis vor einem halben Jahr bei allen Beschlüssen zum dritten Rathaus zu. Und dann fällt ihnen ein, sie sind dagegen. Das ist doch absurd. Und so muss man die stellen. So muss man die stellen. Die sind nicht vertrauenswürdig. Die CSU, weil für die CSU gibt es immer nur eine Alternative. Das sieht man auch auf Bundesebene jetzt wieder an dem Söder. Entweder sie sind ganz oben an der Macht, dann haben alle zu kuschen. So wie in Bayern. Wenn sie nicht ganz oben sind, dann konzentrieren sie sich nur auf die nächste Wahl, um dann ganz oben zu sein. Und dabei machen sie immer dieses Zwitterspiel. Ein bisschen Regierung und ein bisschen Opposition. So wie der Söder jetzt im Bund. Dann sagt er, naja, das hat der Merz gut gemacht. Aber da sind wir als Bayern viel besser, das würde ich anders machen. Und in Regensburg genauso. Die haben sich zu Beginn zusammengefunden, ganz einfach, weil es 2 in der SPD gab, die auf keinen Fall mit der Brücke wollten. Und die haben sich durchgesetzt in der SPD. Einer davon ist heute der OB-Kandidat.
Aber da war ja die Erzählung, auch die öffentlich kolportiert wurde, es ist nur mit der Brücke gescheitert, weil man nicht ausschließen wollte, dass sie...
Das ist falsch und das wusste die Frau Oberbürgermeisterin auch. Ich habe der Frau Oberbürgermeisterin mitgeteilt, ich stehe solchen Verhandlungen nicht im Weg, ich werde nicht Bürgermeister. So, trotzdem wollten die das nicht, auch die Grünen im Übrigen nicht. Die Grünen wollten es auch nicht. So, und die Grünen haben sich dann wie die völligen Phantasten verhalten in diesen Koalitionsgesprächen offensichtlich. Also mit denen war kein Staat zu machen. Und dann haben wir gesagt, bleibt nur noch die CSU. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, was da passiert ist. Heute sagen ja alle, die CSU ist so groß. Die Wahrheit ist, die haben 2020 nochmal verloren um 3 Sitze. Die Wahlverlierer, SPD 17 auf 6 und CSU 16 auf 13, machen eine Koalition, nehmen sich noch ein paar Versprengte, sodass die Freien Wählern mit 3 Sitzen eine Bürgermeisterposition bekommen. Das ist an Absurdität nicht zu überbieten. Dann nimmt man den Jan Nehlen, der nur Blödsinn redet, nimmt man den noch mit dazu, das halt gerade reicht. Und dann schreibt man einen Koalitionsvertrag. Wenn Sie den lesen heute, nichts, was da drin steht, ist gemacht worden. Der war völlig unwichtig. Es ging nur darum, dass man irgendein Papier hat. Und man legt nicht mal fest, wie man miteinander umgehen will. Und was ist das Ergebnis? Die CSU unterschreibt alles, um die Freudenstein in Position zu bringen, um sich zu konzentrieren auf 2026 und fängt nach 2 Jahren an, diese Koalition kaputt zu machen.
Aber die Frau Freudenstein hat bei mir im Podcast gesagt, die hätten ja gerne was umgesetzt, aber die saßen dann immer in diesem Koalitionsausschuss und da ist einfach nichts passiert. Man hat sich auf nichts festgelegt.
Ja, ist ja klar. Ja. Erstens, weil die Stadt auch politisch nicht geführt ist, weil es in der SPD keinen Kompass mehr gibt. Die sind immer noch damit beschäftigt, diesen Absturz zu verkraften. Schuld daran bin ich natürlich, das weiß ich wohl. Aber ansonsten geht es nur darum, irgendwelche Egomanen zu versorgen. Und für die anderen waren halt irgendwelche Posten wichtig. Also es geht, da fehlt jedes Verständnis dafür, wie man eine Stadt führt. Und das wundert mich nicht. Die bunte Koalition damals, das war echt der Aufbruch. Und es hat total Spaß gemacht. Und wir haben uns auch oft in den Haaren gehabt. So ist es ja nicht. Also natürlich gab es Auseinandersetzungen zwischen dem Ludwig Artinger für die Freien Wähler und dem Jürgen Huber in bestimmten umweltpolitischen Fragen und so weiter. Aber Wir haben die Dinge intern diskutiert und sind zum Schluss zu einem Ergebnis gekommen. Und das hat das ausgezeichnet. Und das war halt jetzt, das ist ja klar, das ist immer so, wenn zwei Wahlverlierer, wenn zwei Wahlverlierer was zusammen machen, dann sind die Absichten im Regelfall davon geprägt, wie kann ich beim nächsten Mal aus dieser Misere wieder rauskommen. Und ich prophezeie, dass das beiden nicht gelingen wird.
Um vielleicht zu drei inhaltlichen Punkten zu kommen, wo ich auch so ein bisschen, ein bisschen verblüfft bin oder teilweise nicht so ganz weiß, wofür die Brücke steht. Vielleicht das Größte am Anfang beim Thema Stadtbahn. War es ja so, dass die Stadtbahn noch unter ihrer Amtszeit auf die Spur gesetzt wurde. Und zumindest ist so bei mir im Kopf geblieben, dass die Brücke da relativ gespalten war, auch wie sie zu dem Thema steht. Ich meine, dass der Herr Turow ein glühender Verfechter für das Thema war und Sie da so ein bisschen ambivalent drauf geschaut haben. Können Sie erklären, was da so das Problem war?
Ganz einfach. Also 2014 stand es im Koalitionsvertrag immer mit dem Zusatz, wir treiben die Planungen voran und dann schauen wir anhand der Kosten, ob es geht, ja oder nein. So wörtlich stand es im Koalitionsvertrag. Der eigentliche Vater der Stadtbahn war der Jürgen Huber. Und zwar mit großer Leidenschaft und mit großem Engagement. Dafür habe ich ihn immer bewundert. Ich war bei diesem Projekt immer etwas skeptischer, weil ich mir gedacht habe, okay, zum Schluss laufen uns die Kosten so aus dem Ruder oder wir kriegen die Grundstücke nicht oder sowas, dass es daran scheitert. Das war auch der Grund, warum wir zum Beispiel 2020 gefordert haben, dass das Stadtbahnamt in ein Amt für Mobilität umgewandelt wird, also man sich parallel zu anderen Dingen Gedanken macht. Ich habe in der Stadtbahndebatte viel gelernt, auch von den Befürwortern. Die haben wahnsinnig gute Argumente. Und deshalb war es für mich immer okay, dass es in der Frage unterschiedliche Auffassungen gibt. Immer. Das wäre ja wirklich ein Riesenprojekt für die Stadt gewesen. Und deshalb war es auch in Ordnung, dass es in der Brücke Kritiker gab wie mich und glühende Befürworter wie unseren OB-Kandidaten. Jeweils mit guten Argumenten. Mein Argument war immer die Zeit, es dauert zu lange und die Kosten. Und vielleicht hatte ich nicht genügend Zukunftsvision beim Thema Verkehr. Das mag sein. Vielleicht war ich da zu pragmatisch unterwegs, vielleicht auch geprägt durch die Jahre vorher. Aber es gab gut und es gibt gute Argumente für eine Stadtbahn.
Aber haben Sie beim Bürgerentscheid, wenn ich so fragen darf, dafür gestimmt oder dagegen?
Ich habe mich überhaupt nicht beteiligt. Und zwar deshalb, weil wir vorher, dieser Bürgerentscheid war ja Irrsinn. Zu einem Zeitpunkt, wo noch null Informationen vorlagen. Insbesondere was die Frage der Finanzierbarkeit. Deshalb haben wir gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt ein Ratsbegehren zu machen, ist absurd. Wir haben gesagt, wenn man ein Ratsbegehren will, dann am Tag der Kommunalwahl. Weil dann ist A gewährleistet, dass deutlich mehr abstimmen. Da haben so auch viele abgestimmt, aber noch mehr abgestimmt. Und zweitens hätte die Verwaltung mehr Möglichkeiten gehabt, noch Informationen zu liefern. Das eigentliche Grundproblem der Stadtbahn war doch, niemand hat es mit Leidenschaft vertreten, außer den Grünen. Das ist wie, alle haben gesagt, ja, die Stadtbahn brauchen wir, aber das politische Feuer dafür und auch das Feuer in der Verwaltung haben sie nicht erlebt, sondern das Gegenteil war der Fall. Man hat sich in Klein-Klein-Diskussionen verloren, in Trassenführungen, dann legt man eine Stadtbahn öffentlich durch die Sandgasse, da flippen natürlich alle aus in der Sandgasse, so gehe ich doch an ein Thema nicht ran, sondern ich mache es fertig und präsentiere zum Schluss einen großen Entwurf, der durchdacht ist und glühe dann dafür. Nur die Grünen haben dafür geglüht. Sonst niemand.
Und die Zivilgesellschaft wurde ja auch im Regen stehen gelassen, weil die aus dem Nichts dann für einen Bürgerentscheid werben mussten.
Also, und das ist keine Art, ich bin sowieso bei solchen Fragen der Auffassung, sowas muss der Stadtrat entscheiden, nachdem man sich so lange Zeit damit beschäftigt hat. Und ich garantiere Ihnen eins, 2 Monate später, das Ratsbegehren wäre genau andersrum ausgegangen. Die Verwaltung war nämlich auf einem guten Weg, mit dem neuen Planungs- und Baureferenten bei dem Thema Öffentlichkeitsarbeit richtig Dreif reinzubringen. Es war zu früh. Und deshalb haben wir diesen Ratsentscheid auch abgelehnt. Wir haben gesagt, der kommt jetzt zu früh. Man kann die Menschen nicht, die Menschen haben ja nur irgendwann vielmal die Summe 1 Milliarde. Es konnte nicht mehr dargestellt werden, wie das finanziert wird und welche Vergleichszahlen es gibt und sowas. Das war für viele der Grund zu sagen, seid ihr verrückt, 1 Milliarde, so. Und das war der Grundfehler. Und es ist immer so, wenn Sie ein Großprojekt haben und es fehlt das politische Feuer dafür, derjenigen, die regieren, dann geht's nicht. War beim Thema Stadthalle genauso. Eine Zeit lang mal wurde die Stadthalle am Ernst-Reuter-Platz geplant. Das war der Vorschlag vom Kollegen Riepel von den Freien Wählern. Aber niemand mehr hat dafür gebrannt. Die Freien Wähler im Übrigen auch nicht mehr. Mit dem Ergebnis, dass dort keine Stadthalle gekommen ist, sondern jetzt ein Busbahnhof ist. Ja, und so ist die Stadtbahn ohne Not zu einem Zeitpunkt beerdigt worden, wo man sie nicht hätte beerdigen müssen. Und ich bin mir ganz sicher, heute würde eine Entscheidung anders ausfallen. Aber jetzt ist sie so gefällt und das ist bindend. Rechtlich nur für ein Jahr, aber moralisch für deutlich länger.
Aber würde die Brücke für sich ausschließen, dass man so in der nächsten Stadtratsperiode anfängt, das nochmal zu planen?
Das würde ich nicht tun. Weil dann die Menschen ganz schnell das Gefühl haben, dass sie verarscht werden. Ich würde den Weg jetzt weitergehen, den die Verwaltung hat jetzt die Mitarbeiter des Stadtbahnamtes übernommen und hat jetzt eine eigene Abteilung für Mobilitätsfragen gegründet. Also das, was wir schon 2020 wollten, haben sie jetzt innerhalb des Planungs- und Baureferates. Und wir hatten kürzlich so einen Themenabend zum Thema Verkehr, da war auch die Vertreterin des Stadtwerks dabei und die denken jetzt wirklich sehr intensiv über deutlich besseren öffentlichen Personennahverkehr vor dem Hintergrund der Ablehnung der Stadtbahn. Darüber denken die nach. Und das sollten die jetzt weiterführen, finde ich. Ich habe das beim Thema Stadthalle ja mehrfach erlebt, auch am eigenen Leib. Bürger lehnen es ab, man kommt 2 Jahre später wieder, versucht es wieder, auch in anderen politischen Konstellationen. Ich habe für das Thema damals wirklich gebrannt, aber mir auch eine blutige Nase geholt. Dann schadet man auf Dauer dem Vertrauen in eine Stadtregierung oder in Institutionen, wenn man es immer wieder versucht, weil dann die Leute sagen, ihr wollt uns doch verarschen. Das ist nicht unbedingt gerechtfertigt, weil die Sache würde es vielleicht hergeben, dass man es nochmal probiert zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich würde es in der nächsten Periode nicht tun.
Wenn wir zum Galeria Kaufhof kommen, da will ich jetzt weniger über die Sachen, die jetzt die letzten Monate waren, drüber sprechen. Ich glaube, das können viele auch einfach gar nicht mehr hören, sondern da nach vorne blicken. Jetzt gibt es 2 Vorschläge im Raum von 2 Oberbürgermeisterkandidaten. Frau Freudenstein hat bei mir im Gespräch gesagt, nachdem sie ja noch meinte, man soll das als Stadt kaufen und dann irgendwie was Schönes draus machen, hat sie das ein bisschen präzisiert und eher dran gedacht, dass man jetzt mal abwartet, wie man das gekauft bekommt, auch zu einem niedrigen Preis. Und dann könnte man das zum Beispiel an private Investoren geben und die machen dann so eine kleinteilige Bebauung vor Ort. Der Kandidat Burger möchte das ja als Stadt kaufen und dann in eine Mischnutzung überführen, auch mit einem kulturellen Anspruch, was weiß ich, was man da noch draus machen könnte. Was wäre, wenn man jetzt etwas utopischer denken würde oder zumindest mal 5 Jahre nach vorne blickt? Was wäre so ein Vorschlag von Ihnen? Was könnte man da draus machen?
Also ich kann bei dem Thema nicht utopisch nach vorne schauen, weil es gibt Fakten, die sind ganz banal. Erstens, es gehört uns nicht. Zweitens, auf einem Teil des Gebäudes liegt ein Erbbaurecht, was wieder jemand anderem gehört. Drittens haben wir erlebt, dass es Eigentümer gab oder gibt, die Stadt über den Tisch ziehen wollen. Also das ist die Faktenlage. Jetzt gibt es einen OB-Kandidaten, dessen Oberbürgermeisterin realistische Politik macht bei der Frage und er sagt jetzt in einem Interview, wo er sich von seiner Tochter befragen lässt, offensichtlich, der Papa hat die Lösung, wir kaufen das. Wie er das machen will, sagt er nicht. So, und das begründet er damit, er war. Und dann macht er da alles rein. Kultur und ein bisschen Einzelhandel und so weiter. Und die Frau Bürgermeisterin hat erst gesagt, sie will es kaufen und wegreißen und da was richtig Neues, Schönes hinmachen. Jetzt merkt sie, es könnte passieren, dass sie Oberbürgermeisterin wird, dann wird sie mit dieser Nummer nicht weiterkommen, also rudert sie jetzt ein bisschen zurück. Meine Sichtweise ist da ganz pragmatisch. Wir verhandeln mit dem Eigentümer, solange es braucht. Und dann entscheiden wir, was wir tun. Wir haben bauplanungsrechtlich jetzt alles getan, dass jemand dort nicht machen kann, was er will, sondern es gibt ausreichend Vorgaben. Mich stört der Leerstand auch, brutal. Aber wir können jetzt auch nicht in ein Harakiri-Unternehmen einsteigen, sondern ich habe ja gehört, dass zuständig für die Eigentümer jetzt ist der frühere hessische Ministerpräsident.
Roland Koch.
Ja, genau, den mochte ich nie. Aber der ich gehe mal davon aus, dass der seinem Ruf nicht schaden will und deshalb ansatzweise seriös mit der Stadt über das Thema verhandelt. Und ich weiß, wie solche Verhandlungen sind. Und deshalb sind öffentliche Ratschläge zu einem Zeitpunkt, wo man verhandelt, der größte Blödsinn, den man machen kann, weil man im Zweifelsfall den Preis treibt. Und daran werde ich mich nicht beteiligen.
Dann vielleicht etwas, was passend dazu ist. Sie wollen ja versuchen auch privates Kapital wieder zu mobilisieren in der Stadt für Projekte. Was bedeutet das und woran denken Sie da konkret?
Ich denke ganz speziell, also im Prinzip explizit ans Thema Wohnen. Wir haben es im Augenblick mit der Situation zu tun, dass die Bauträger, von denen ja alle glauben, sie sind böse, aber in Wahrheit sind die gar nicht böse, die haben zu bestimmten Zeiten sehr viel Geld verdient, wahrscheinlich auch mehr, als man moralisch für sinnvoll hält, aber sie sind nicht böse, sie haben immerhin Wohnungen gebaut, in denen Leute wohnen. Die können uns im Augenblick im geförderten Wohnungsbau nicht helfen, weil es keine Fördermittel gibt, für die im Übrigen der Freistaat Bayern zuständig ist und der Bund, nicht wir. Ich bin nach wie vor am Überlegen, kann ich aber noch keine finale Lösung sagen, weil dazu habe ich zu wenig Zugang zur Verwaltung. Ich finde nach wie vor, wir sollten überlegen, mit eigenen Fördermitteln in Vorleistung gehen. Würde aber natürlich wieder in Richtung Verschuldung gehen. Also ob wir sagen, wir einigen uns mit dem Freistaat Bayern, solange der Topf leer ist, springen wir ein und dann holen wir uns die Fördermittel wieder, weil irgendwann wird es sie wieder geben. Die Alternative 2 ist, wir verändern das Baulandmodell. Also wir gehen weg von der 40%-Quote an gefördertem Wohnungsbau. Darüber finden im Augenblick Gespräche statt. Die sind noch nicht finalisiert. Die Bauträger sagen auf 0, die Stadt sagt auf 30%. Wir waren leider als Fraktionen an den Gesprächen nicht beteiligt, also konnten nicht erleben, welche Meinungen prallen da aufeinander. Das haben wir jetzt eingefordert, es wird auch kommen. Dann will ich es Ihnen anhand von 2 weiteren Beispielen deutlich machen, wo man als Stadt Geld verdienen kann. Das Thema, und dann Wohnraum entsteht, das Thema altes Rewa-Gebäude haben wir schon benannt. Das war mit der Hintergrund, wir brauchen Wohnungen. Also ich würde das Grundstück teuer verkaufen, einen Privaten dort bauen lassen. Was ist die Folge? Die Folge ist, es passiert schnell was und es wird an einem Problem der Schaffung von Wohnraum mitgearbeitet. Das löst das Problem nicht. Aber eins sagt, glaube ich, jeder, der sich auskennt. Wir brauchen insgesamt mehr Wohnungen. Mehr Wohnungen. Jetzt unabhängig von der Frage, ob gefördert oder nicht, wir brauchen mehr Wohnungen. Wir haben zu wenig. Bei einer wachsenden Zahl, bei einer wachsenden Stadt wie Regensburg ohnehin. Und ich sage Ihnen ein anderes Beispiel, auch da ist die Stadt auf dem Holzweg. In der Prüfeninger Straße gibt es die Berufsschule 3, die muss saniert werden. Berufsschulen sind keine Sprengelschulen. Das heißt, die bedienen ja ganz Niederbayern und die Oberpfalz. Das heißt, es ist nicht so wie bei einer Grundschule, dass man es darum geht, kurze Wege zu haben und bei einer Mittelschule, sondern sie haben es mit halb erwachsenen Menschen zu tun, die zum Teil schon motorisiert sind und viel selbstständiger. Und ich habe immer gesagt, wir müssen die Schule bauen südlich der Franz-Josef-Strauß-Allee. Da haben wir unten mit Waldorf-Schule, glaube ich, angefangen. Und wir müssen den Streifen hochziehen bis kurz vor dem Uniklinikum. Und an diesem Streif, da die Grundstücke erwerben, das meine ich mit, man braucht eine gewisse Vorstellung, wie eine Stadt sich entwickeln soll. Und diesen Streifen nutzen für Sport- und Bildungsinfrastruktur, die nicht sprengelabhängig ist. Warum? Weil wir dort eine super Erschließung haben. Und wir haben Parkflächen mit der Jahnstadion-Parkfläche ohne Ende. Und wir könnten das Filetgrundstück in der Prüfening, also, und wir könnten neu bauen und umziehen. So, jetzt soll im Bestand saniert werden, das Gebäude, an einem Standort, der für Wohnen viel besser geeignet ist. Kein Mensch braucht in der Prüfeninger Straße eine Berufsschule. Niemand. Aber dort zu wohnen ist super. Das meine ich mit privatem Kapital. Organisieren. Warum? Weil die nicht immer, aber oft schneller sind als wir. Und beim Thema Wohnen geht's mit um Schnelligkeit.
Wenn ich da drauf blicke, dann schlagen bei mir so 2 Herzen in mir selber. Also ich habe das Gefühl, man diskutiert das oft in den Extremen. Also es gibt das eine Extrem, was sagt, wir dürfen nichts weggeben, wir dürfen nicht die Fehler von Anfang der 2000er machen, dass wir wegen der finanziellen Lage der Stadt, in Anführungszeichen, also der Stadt geht es ja, wie Sie gesagt haben, ganz gut, aber dass wir da Grundstücke weggeben, um finanzielle Mittel zu mobilisieren. Und auf der anderen Seite, lass uns alles weggeben, damit wir endlich was gemacht bekommen. Und zwischen den 2 Extremen bewegt sich das dann in der Debatte auch oft. Also die einen, die wirklich darauf bestehen, dass nichts weggegeben wird, und die anderen, die sagen, es muss alles weg, damit wir schnell irgendwie was voranbekommen.
Nein, ich bin nicht dafür, dass alles, ganz im Gegenteil. Ich war immer für eine vernünftige Grundstücksbevorratungspolitik, aber ich mache an diesen beiden, also speziell an diesen beiden Objekten, weil wir dort was tun müssen Und weil wir im einen Fall damals die REWAG hatten, die dringend Eigenkapital brauchte, also das hätten wir mitbedient, und weil wir uns leichter tun in der Organisation und es auch in meinen Augen nicht teurer wird, wenn wir eine nicht sprengelgebundene Schule an anderer Stelle aufbauen und 1:1 umziehen können. Ansonsten bin ich nicht derjenige, der sagt, es muss schnell gehen. Es gibt natürlich ein paar Objekte. Schauen Sie, wo wir hier sitzen jetzt. Von der Tannstraße 1. Diese Räume, also hier sitzen drin die Gleichstellungsstelle, das Rechnungsprüfungsamt und wir. Uns bringt man auch woanders unter. Und die aus diesem Gebäude, das würde ich verkaufen. Und da würde ich Wohnungen draus machen. Das waren früher mal Wohnungen. Und immer jedes Objekt einzeln, nicht dogmatisch, nicht sagen, alles verscherbeln, aber auch nicht sagen, alles behalten. Sondern immer im Einzelfall entscheiden, was ist in diesem Fall sinnvoll. Aber dann auch entscheiden. Ja? Und nicht sagen, oh, jetzt überlegen wir nur 2 Jahre, sondern sagen, der politische Wille ist BS3, weg an dem Standort, neuer Standort, Verwaltung, Auftrag, losmarschieren. So macht man Politik. Und das wird halt nicht gemacht.
Haben Sie den Eindruck, dass, ich meine, der Wahlkampf hat noch nicht so ganz begonnen, das wird ja wahrscheinlich so mit dem Jahreswechsel stattfinden, aber dass wir in diesem Wahlkampf über die wichtigen Themen der Stadt sprechen oder eigentlich nur über Trägerthemen?
Kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was andere machen. Also ich kann nur den Wählerinnen und Wählern einen Ratschlag geben, sich nämlich die Personen, die zur Wahl stehen, genau anzuschauen. Kommunalwahlen sind ja zu großen Teilen Persönlichkeitswahlen, auch durch das Wahlsystem, auch sinnvoll. Und sich anzuschauen, wie realistisch wenn Sie das CSU-Wahlprogramm nehmen. Und dann sagt die CSU, wir wollen solide mit Finanzen umgehen. Also das ist ja ein Widerspruch in sich, das ist ja ein Wunschkonzert. Das ist ja eine Aufreihung von Spiegelstrichen. Und bei den Grünen ist es analog. Das ist einfach nicht seriös, aber so sind halt Wahlkämpfe. Zum Schluss kommen dann alle wieder zurück und dann merken alle, hoppla, es geht so nicht. Ich würde mir wünschen, dass das ein Wettstreit wird über Ideen, aber ich würde mir auch wünschen, dass die Menschen genau hinschauen, sind es Personen, denen man vertrauen kann oder nicht. Das ist manchmal schwer zu beurteilen, weil man die einzelnen Personen ja dann nicht so kennt. Ich weiß es nicht. Ich bleibe da bei meiner Devise. Ich werde weiter Klartext reden, meine Überzeugungen darstellen. Dem muss man nicht folgen. Ich bin ja offensichtlich jemand, der da auch polarisiert. Es gibt ja Leute, die finden Wollberg super und es gibt Leute, die finden ihn ganz abscheulich. Hat vielleicht damit zu tun, dass ich immer einen Standpunkt hatte. Aber ich finde, darauf haben die Menschen einen Anspruch. Die Menschen haben einen Anspruch zu wissen, wofür steht die Person XY. Und wissen Sie, was ich am meisten hasse, wenn Politiker, das ist so ein typisches Politikergerede, irgendjemand kommt mit einem Anliegen und der Politiker sagt, ja, da kümmere ich mich drum. Oder Politiker, die ich auch schon 100.000 Mal erlebt habe, die bei dem einen das sagen und beim anderen das genaue Gegenteil. Das sind schlechte Politiker. Schlechte Politiker, die sollten es besser lassen, aber sie tun es trotzdem.
Ist die Frage, ob wir mit einem Haushalt in die anstehende Wahl gehen werden? Mir wurde letzte Woche im Gespräch mit der Frau Freudenstein gesagt, es liegt da vielleicht ein Kompromisspapier vor und wurde verschickt. Kann man da was vermelden, dass irgendwie
Nein, ich kann Folgendes vermelden. Also da gibt es noch keine Einigung, aber es gibt wohl so eine Art Nothaushalt. Das sieht wohl so aus, dass man all das in den Haushalt schreibt, wo man vertraglich gebunden ist und was man machen muss. So, und alle anderen strittigen Themen rausgenommen werden. Also macht es am Beispiel drittes Rathaus deutlich, da würde dann drin bleiben im Haushalt der Vollzug von Vergabeverträgen, die man bereits unterschrieben hat, weil aus der Nummer kommst du nicht raus. Die könnte auch die Regierung als Kommunalaufsicht nicht stoppen. So, die musst du weiter drin lassen, aber jeder weitere Planungsschritt käme raus. Das wäre sozusagen ein Nothaushalt in Form einer Kapitulation vor dem Versuch, zu einer Einigung zu kommen. Ich gehe davon aus, dass es darauf hinausläuft. Und dann muss eine neue Koalition sich finden nach der Wahl und schauen, wie sie das wieder reparieren.
Jetzt zu den konkreten politischen Vorstellungen der Brücke würde ich in einem weiteren Gespräch noch den OB-Kandidaten Thomas Turow fragen. Aber auch Sie als ehemaliger Oberbürgermeister und natürlich auch als Person, die eine Rolle spielt in dieser Stadt. Jetzt haben wir den Wahltag. Und dann werden ja Parteien miteinander sprechen müssen. Es wird wahrscheinlich nicht 2 Parteien geben, die reichen für eine Koalition. Vermutlich, es kann auch sein, dass 3 Parteien nicht reichen werden. Und die Gräben sind ja schon relativ tief auch zwischen den verschiedenen Parteien, auch was man so hört, was man so mitbekommt. Auch nach den Erfahrungen dieser Koalition. Aber ich glaube, es ist auch kein großes Geheimnis, dass sie, also die Brücke und die CSU, so manchen Graben dazwischen hat. Auf was können wir uns einstellen nach der Wahl? Werden dann alle sich zusammensetzen und sagen, gut, jetzt ist das gelaufen und wir finden Kompromisse?
Ja, davon gehe ich aus. Also zunächst mal hat das neu gewählte Stadtoberhaupt, egal jetzt ob Frau oder Mann, den Auftrag zu versuchen, eine Koalition zu bilden, wenn sie vernünftig sind und nicht so Harakiri-mäßig, wie die SPD jetzt geglaubt hat, sie können es mit wechselnden Mehrheiten. Das kannst in einer Kleinstadt machen, aber nicht in einer Stadt wie Regensburg, wo es um Grundstücksgeschäfte, um Betriebsansiedlungen und sowas geht. Da muss man sich verlassen können. Ich kann nur für mich reden und für die Brücke. Wir können mit jedem reden, außer mit der AfD. Nach der Wahl werden die Karten neu gemischt. Und dann hängt es von der Frage ab, welche Personen sind da beteiligt und auf welcher Ebene laufen diese Gespräche ab. Wir sind immer zu Gesprächen bereit mit allem, und nur mit der AfD nicht, das ist ja klar. Und insofern völlig offen. Also wie gesagt, aber es wird ja umgekehrt sein. Es wird ja so sein, dass wir den neuen Oberbürgermeister stellen und dann laden wir zu Gesprächen ein. Und dann wird man, also wenn der Thomas Thurow Oberbürgermeister wird, dann wird es eine vernünftige Koalition geben von Leuten, die in der Sache an der Stadt interessiert sind. Davon bin ich überzeugt.
Wer steht Ihnen denn politisch am nächsten, die SPD und die Grünen?
Also ich kann es Ihnen auf Bundesebene, da steht mir nach wie vor die SPD politisch am nächsten, das steht außer Frage. Ich war immer ein überzeugter Sozialdemokrat. Ich bin nur auch inzwischen der Überzeugung, die Sozialdemokraten können das, was sie den Leuten sagen wollen, nach innen nicht selber leben. Und das ist ihr Problem. Und sie haben ein ungesundes Verhältnis zur Macht. Sie mögen eigentlich Macht nicht. Das ist ihnen suspekt. Deshalb nörgeln sie an allen rum, die Macht haben, aus der eigenen Partei. In Regensburg ist es ganz unterschiedlich. Da hat es, glaube ich, eher was mit Personen zu tun. Also natürlich glaube ich im Augenblick, dass es sehr viele Schnittmengen mit den Grünen gibt. Die gäbe es auch mit der SPD, aber die SPD hat sie halt 4 Jahre lang unsoziale Politik betrieben, weil sie sich an die CSU gebunden haben. Also da haben wir Abstimmungsniederlagen im Sozialausschuss und im Jugendhilfeausschuss erlebt, die mit Stimmen der Sozialdemokraten zustande gekommen sind, wo sich jeder vernünftige Sozialdemokrat sagt, haben die sie noch alle. So, aber die haben sich halt, die waren halt koalitionstreu, die CSU wollte das nicht, also wollte es die SPD auch nicht. SPD ist da immer sehr korrekt. Ja, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass es die größten Schnittmengen mit den Grünen gibt und mit Teilen der SPD, aber auch mit Teilen von der CSU. Ich meine, wir haben ja, also jetzt bei dem Thema drittes Rathaus, gut, da ist die CSU eine Umfallerpartei, aber sei es drum, wenn man zum Schluss dann noch dazulernt, und mir hat ein Kollege der CSU gesagt, ja, da haben sie von der Brücke gelernt, das freut mich natürlich immer ganz besonders. Diese Stadt ist so bombastisch. Die ist so bombastisch und die hat so viel Potenzial. Meine Eltern sind Ende der 60er Jahre nach Regensburg gekommen, weil mein Vater hier einen Job an der Uni bekommen hat. Da war diese Stadt, haben mir meine Eltern erzählt, ich bin erst 71 geboren, mausgrau, nur konservativ, nur katholisch. Keine schöne Stadt. Und dann kam mit Gründung der Hochschulen und so. Und jetzt gehen Sie mal im Sommer durch die Stadt, die jungen Leute da an der Donau sitzen und so, das ist doch sensationell. Und ich will, dass man sich dessen etwas mehr bewusst wird und dass man auch mal bereit ist zu sagen, da sehe ich die Stadt nicht als Bedienerladen, sondern da kann die Stadt auch mal was zurückschrauben und ich kümmere mich selber drum, weil es meine Stadt ist. Und ich will einfach nur, dass bei der Kommunalwahl sich die Leute genau überlegen, welche Personen mögen diese Stadt und interessieren sich für das, was hier passiert. Das ist das Allerwichtigste. Und ja, wenn ich dazu noch einen Beitrag leisten kann, kann ich. Ich bin ja nur noch in der zweiten Reihe. Und ja, dann wird man sehen, wenn meine Erfahrung gefragt ist, bringe ich es gerne ein, aber ich dränge mich auch nicht mehr nach vorne. Meine Art wird aber immer so bleiben, dass ich aus meinen Überzeugungen keinen Hehl mache. und ich sage das auch deutlich und auch in einer deutlichen Sprache. Und mit mir gibt es auch keine Anbiederung oder Annäherung an irgendwelche Positionen von rechts außen, sondern da muss man stehen wie eine Eins. Und um das auch nochmal zu sagen, diese Stadt ist bunt und ich freue mich darüber. Wahnsinnig. Wahnsinnig. Es gibt nichts Schöneres. Stellen Sie sich mal vor, Sie leben in Regensburg nur mit Regensburgern. Oder in Bayern nur mit Bayern. Das ist doch furchtbar. Und so muss es bleiben.
Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Wohlbergs.
Sehr gerne.